Der Podcast.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Folge 62. Heute am 14. Dezember 2023, eine der letzten regulären Folgen des Jahres von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und die namensgebenden Kabarettisten, das bin zuallererst ich, Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin, und zuallererst Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Hallo Tilman, grüß dich.
Ja, Sebastian, was sagst du zur Klimakonferenz?
Warte. Warte. Das Problem ist im Podcast, wenn man da lange schweigt, ist das Problem, springt irgendwann das Notband an. Ja? Das Problem ist, ich habe in meinem Leben, also Punkt 1, ich muss ganz kurz dazu sagen, der Kollege Pispers sagte mal über die Steuerreform, die Schwarz-Gelb damals geplant hatte, Friedrich Merz und so weiter, das passt aber auch hier ganz gut auf diese Weltklimakonferenz. Das ist so, als ob sich 500 Alkoholiker treffen mit einem Kasten Bier und sagen, ab morgen hören wir garantiert auf mit Saufen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich fand das ja geil, die haben eine Abschlusserklärung rausgegeben, wo sie sich von fossilen Brennstoffen verabschiedet haben.
Ja.
Und da hab ich so gedacht, ja, das ist ja glaubwürdig. Das hätte da auch lassen können. Also warum haben die das gemacht?
Ja, also da fragt man sich auch schon, was bringt das? Befürworter der Klimakonferenz sagen, ja, das ist ganz, ganz immer ganz wichtig, dass man sich da jedes Jahr 2 Wochen trifft.
Genau, und, um sich zu besaufen.
Und immer noch mehr. Dieses Jahr war anscheinend ja die größte Klimakonferenz der Geschichte. Und auch
ganz kurz, wie viel waren da?
Die größte, ja, ich weiß es nicht.
Es waren mehrere 10.000, glaube ich, oder so. Ich habe da
genau,
die Zahl.
Genau, eine fünfstellige Zahl. Also,
die sind da alle mit dem Lastenrad hingefahren, oder was?
Ja, der Scheich hat alle persönlich vom Bahnhof in Dubai abgeholt.
Genau.
Ja.
Alter, das ist so, also dieser, also erstmal, wie gesagt, das überhaupt in Dubai zu machen, dann, dass hier Scheich Prinz leck mich tot da den Vorsitz macht.
Jab of the Head dann, hieß der, glaube ich.
Ja, genau. Und dann, dass da dass jeder Dödel mit dem Flugzeug da hinten geschissen kommt. Also wie gesagt, Kastenbier, ich sag mal ein Fass Whisky oder keine Ahnung. Das war ja wohl das Allerletzte. Vor allem jeder Dödel kackt da mit hin.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich, und die nächste Klimakonferenz, darauf haben sie sich, das ist ja eigentlich die einzige Sache, auf die man sich immer einigen muss, wo fahren wir nächstes Jahr hin? Das ist ja, kennt man ja von zu Hause von Betriebsausflügen, wo fahren wir nächstes Jahr hin? Und jetzt rate mal.
Es muss auf jeden Fall ein Ort sein, der ganz schwer und nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist.
Genau.
Und durchschnittlich möglichst weit weg von allen anderen, damit man möglichst lange Flugreisen dahin machen muss.
Das ist auf einer runden Erdkugel, glaube ich, jeder Ort.
Das schaffen die aber. Das schaffen sie. Die kriegen das, genau das kriegen die hin.
Und meistens auch immer gern gesehen in einer Autokratie, noch mehr in einer ölreichen Autokratie, also da muss
Russland.
Es natürlich in Aserbaidschan. Also es ist ja so, es gibt ja 5 Weltgegenden, in die sich die UNO-Staaten einteilen. Dazu gehört Westeuropa, Osteuropa, also das früher politische Osteuropa, von denen ja die meisten inzwischen eigentlich Westeuropa sind. Dann gibt es noch Afrika, Asien und Lateinamerika und Karibik. Und dann gibt es noch, genau, Asien gehört mit Ozeanien zusammen. Und Nordamerika und Australien und so weiter, das gehört zu uns. Und jetzt war also, dieses Jahr war Asien dran.
Ja? Ganz kurz. Ich finde es schön, wie man aufgrund politischer Einstellung einfach Himmelsrichtungen ändern kann. Dass Osteuropa jetzt auf einmal Westeuropa ist. Aber einfach, also das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach geografischer Quatsch.
Ja, also ich habe so gesehen schon, ich habe ja mal Geschichte studiert bei dem Heinrich August Winkler und der hatte so das Mantra, dass der alte, also das Westen und Osten sich an der Grenze zum orthodoxen Christentum teilt. Das heißt, das ist ja dann der Westen, der politische Westen. Und das war er schon immer, weil eben die Aufklärung des evangelischen und katholischen Christentums quasi weiter vorangebracht hat als das orthodoxe. Und das sieht man ja auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr deutlich. Also sozusagen da verläuft die Grenze dann zwischen Litauen und Russland. klar, die Ukraine, die versucht gerade auf die andere Seite zu kommen. Ja, jedenfalls, ja. Und diese fünf Weltregionen, die wechseln sich ab. Dieses Jahr war Asien dran. Und jetzt kommt eben Osteuropa dran. Und Russland hatte ein Veto eingelegt, dass ein anderes Land aus, also ein sozusagen ein demokratisches Land, dann drankommt. Und dann war wahrscheinlich, weil Aserbaidschan ist ja jetzt mit Russland auch nicht so gut befreundet, dann hat man gesagt, okay, dann machen wir das als Kompromiss, also ein Land, das nicht Russland ist und auch nicht ein Freund von Russland, also nehmen wir Aserbaidschan. Und sonst hätte man die Klimakonferenz in Bonn machen müssen, weil Bonn ja Standort des Klimasekretariats ist und das ist dann immer so der Notnagel. Bonn war schon einmal Notnagel, als das, glaube ich, in Tuvalu geplant war. Und dann haben sie gemerkt, wir haben ja inzwischen viel zu wenig Inseln dafür, für so eine Konferenz. Deswegen, also das nur kurz. Nächstes Jahr also freuen wir uns auf die COP29, also die COP, Conference of the Parties. So heißt es ja, es heißt Konferenz der Partys.
Ja, genau. Also wahrscheinlich, die treffen sich da zum Saufen.
Natürlich. Und es so, geht vielleicht egal. In einem Land wie, obwohl Aserbaidschan ist auch islamisch, genauso wie die Vereinigten. Aber Deutschland wahrscheinlich dann. Gilt für Klimakonferenzen dann ein zweiwöchiges Moratorium vom Alkoholverbot.
So,
okay.
Nächstes Thema,
Nächstes Thema. Wir haben eine Post bekommen, eine Leserpost von Katja.
Ja, das habe ich gesehen.
Die
ja.
auch wieder sehr, die schon mal uns geschrieben hat. Und jetzt genau. schreibt sie, über eure Ausführungen zur Rechtschreibreform und Sprachentwicklung habe ich mich in der letzten Folge besonders gefreut und dabei auch wieder viel Neues gelernt. Eine kleine Korrektur dazu. Wörter mit gleicher Aussprache, aber unterschiedlicher Bedeutung sind homophon. Für Homonyme trifft dies zwar auch zu, allerdings ging es hier ja um unterschiedliche Schreibung, die lautlich nicht zu erkennen ist.
Das hast du gesagt, den Fehler hast du wieder gemacht.
Ich habe den Fehler gemacht und der wurde jetzt ausgebügelt dank der lieben
Danke, Katja.
So, ich habe jetzt keine weitere Korrektur anzubringen, aber Updates, also wir haben mitgekriegt, dass gestern...
Hatte sie nicht noch was geschrieben? Nee.
Liebe Grüße hatte sie noch geschrieben.
Achso, genau, da muss man ja alles bevorlesen. Man gibt sich ja Mühe, wenn man sowas schreibt, also liest man das bitte bis zum Schluss vor. So. Liebe Grüße zurück und nehmt euch bitte ein Beispiel an Katja. Wir sollten alle ein bisschen mehr wie Katja sein und bei Lucke und Hengstmann auch mal kommentieren.
Ja, genau, also freuen wir uns drauf, wenn das irgendwann mal regelmäßig eintreten sollte.
Genau, und wie gesagt, wenn ihr was kritisieren wollt, dann macht es und bitte Tillmann.
Ja, genau, und dann machen wir was damit.
Ich bin perfekt.
Ja, also das...
also nahezu
perfekt, egal. Nahezu. So, wir haben diese Woche erlebt, dass das genauso eingetreten ist in Polen wie prognostiziert. Also die Verfassung von Polen gewährt ja dem Präsidenten eine Ehrenrunde, dass er eine missliebige Regierung nicht ernennen muss. Und jetzt ist es doch passiert. Also am Montag gab es das Vertrauensvotum für den zwei Wochen vorher ernannten Morawiecki, das gescheitert ist. Daraufhin gab es vom Parlament, das ist in der polnischen Nachwendegeschichte zum ersten Mal passiert, dass das Parlament den Regierungsauftrag dann an Tusk noch am selben Abend vergeben hat und der hat sich dann am nächsten Tag, am Dienstag, nochmal zur Wahl gestellt, Mehrheit gekriegt und gestern, wie gesagt, am 13. Dezember dann ernannt.
Und von jetzt, Duda?
Von Duda. Die haben auch zusammen gescherzt irgendwie, also die Bilder waren dann wieder sehr einträchtig. Ich meine, die müssen ja jetzt zusammenarbeiten. Aber
ganz kurze Frage, wird der polnische Präsident vom Volk oder von derselben gewählt?
Der wird von dem Volk gewählt und er würde aber nicht von der Sejm gewählt werden, sondern von dem Sejm. Das ist
dem, das heißt der genau. Sejm.
Also okay. same procedure as every year.
Und, ja, genau.
ja, also vom Volk und wie gesagt, er hat ein bisschen mehr Macht als andere Staatspräsidenten.
Ja, also sagen wir mal so, die Farce ist vorbei.
Die ist jetzt vorbei, die ist jetzt wirklich...
Man hätte sich ein bisschen Zeit sparen können, man genau. hätte sich ein bisschen nerven und vermutlich, das vergessen ja auch viele bei sowas, das kostet ja auch immer Geld, das darf man ja bitte nicht vergessen. Hätte man sich alles sparen können, indem, wenn du da, bin ich jetzt bescheuert, Tusk, gleich den Regierungsauftrag
haben erteilt die, hätte. Haben die Fantastischen Vier nicht auch mal einen Song über Duda, 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 Duda. Oder Duda?
Das ist der Dicke in der Ecke mit dem Pulli an oder so ähnlich.
Ja, also auch absurd. Was natürlich die neue Regierung jetzt in Angriff nehmen muss, ist halt auch diese Justizreform wieder zurückzudrehen und auch so und überhaupt dafür zu sorgen, dass wieder ausgewogene Richterkollegien da amtieren. Das wird alles noch eine Weile dauern.
Und vor allem auch die Gleichschaltung der Medien wieder zurückzunehmen.
Also
ich frage mich manchmal, ja. Ich frage mich manchmal, wenn du so eine Autokratie-Diktatur, ist sie so schlimm, war es in Polen ja nicht, aber also ich halte das für in Ungarn halte ich das wesentlich restriktiver inzwischen. Mhm. Wenn du jetzt, also Tusk ist ja jetzt sozusagen in die gleiche Position gekommen wie Morawiecki, also sprich, aber eigentlich Kaczynski, machen wir uns nichts vor, wir wissen ja alle, dass Kaczynski eigentlich die Fäden gezogen hat. Ich weiß nicht, warum er so uneitel ist, nicht selber Ministerpräsident zu sein. Wahrscheinlich weiß er, dass er ein Arschloch ist und beim Volk nicht so gut ankommt.
Nee, also meine These ist ja, dass er spricht ja keine Fremdsprachen und ich glaube, er hasst einfach das Ausland und das ist okay. Nun mal verbunden mit dem Amt eines Ministerpräsidenten. Er könnte jetzt auch sagen, ich bin Ministerpräsident und reise einfach nicht, aber das macht genau. Er dann doch nicht.
Es gibt ja auch Außenminister.
Immerhin, er war ja mal ein Dreivierteljahr oder ein bisschen über ein Jahr war er ja mal Ministerpräsident.
Mir geht es gerade um was anderes. Wie groß ist die Versuchung, das alles so zu lassen, wenn du ins Amt kommst? Und das zu genießen? Naja, er könnte ja auch jetzt Polen nach seinem Bild umkrempeln.
Grundsätzlich ja. Und es ist ja auch immer etwas, also selbst wenn er das nicht wollte, dann ist es ja trotzdem schwer, eine Koalition zusammenzuhalten und immer eine positive Mehrheit für eine bestimmte Änderung zusammenzukriegen. Das ist
okay, nehmen wir es mal anders. Nehmen wir mal an, der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann in der Türkei, der gegen Erdogan verloren hat. Wie hieß er?
Sören Pellmann. Nein,
Genau. Genau.
Kleiner Insider-Gag für alle, die unsere früheren Folgen gehört haben.
Ja, genau, das ist, glaube ich, so 10, 15 Folgen her. Egal. Nein, wenn jetzt dieser
Kılıçdaroğlu.
So, wenn der jetzt Präsident geworden wäre, ja, hätte er theoretisch ja erstmal die ganze autokratische Kraft von Erdogan geerbt. Mhm. Und er ist zwar mit dem Wahlversprechen angetreten, das alles wieder zurückzufahren, aber dann hätte er ja erstmal die Macht, die Erdogan jetzt hat. Und dann ist natürlich, wo ist die Motivation, das dann wirklich zurückzudrehen?
Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die vor allem in instabilen Staaten, gerade wenn eine Putschregierung kommt, das merkt man ja immer in Afrika, die letzten Jahre gab es immer Putsche und dann hieß es, das Militär direkt am Tag nach dem Putsch hieß es, ja, wir werden in 2 Jahren Wahlen haben. Und diese zwei Jahre sind immer die 2 Jahre in der Zukunft, wie es heißt, in 2 Jahren wird Stuttgart 21 aber wirklich eröffnet. Und so.
Genau.
Und dann, das müssen wir jetzt verschieben, weil das Volk noch nicht reif ist und so weiter.
Nö, das brauchst du ja gar nicht. Die brauchen ja nur, wenn die also zum Beispiel ein Jahr später fragen, ja, dann sind ja nur die Wahlen. Die sagen, naja, haben wir doch gesagt, in 2 Jahren. Und egal wann die fragen, können die immer sagen, in 2 Jahren. Das ist genau, wie ich mal den Spruch über dem Bett mir tätowiert hatte, morgen höre ich auf mit Rauchen. Jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, muss ich, hast du einen Tag Zeit.
Ja, so ist es. Gut, aber wir kommen, wie gesagt, also Polen ist das eine Update, dann Petra Pau ist das zweite Update, Bundestagsvizepräsidentin ihres Zeichens von der Linkspartei, inzwischen nicht mehr von der Linksfraktion, die nicht mehr existiert. Man hat auch gestern war die erste Sitzung des Bundestages nach dieser Fraktionsauflösung, da hat man richtig gesehen, im Plenarsaal ist der vorderste Tisch schon abgeschraubt worden. Also
weil es keinen Fraktionsvorsitzenden mehr gibt.
Genau, oder überhaupt keinen Fraktionsstatus, deswegen die allererste Reihe, die ist ja heilig, die besteht ja aus 14 Sitzen, SPD und Union haben je 4, Grüne, FDP haben 2, die AfD einen und ich vermute, der Umbau wird dann in den Weihnachtsferien sozusagen vollendet, sodass rein rechnerisch der AfD der zweite Sitz vorne auch zusteht. Aber das haben sie jetzt nicht geschafft in den paar Tagen. Aber zumindest der erste Tisch war weg und die saßen dann alle schön weit hinten am Fenster. Und es gab eine Debatte, die von der AfD angestrengt wurde und von der Union.
Ja? Ganz kurz eine Zwischenfrage. Also, dass die Wagenknecht Jünger, Bündnisse Wagenknecht, was auch immer, die haben ja jetzt schon eine Bundestagsgruppe gegründet.
Ja, aber die Gruppe muss erst anerkannt werden vom Plenum.
Das aber die Linksparteigruppe hat sich noch nicht gegründet, oder wie?
Das weiß ich gar nicht genau. Also die sind natürlich miteinander in Kontakt. Ob es schon eine Gründungssitzung gegeben hat, weiß ich nicht. Aber tatsächlich für die Verteilung im Plenum ist ein Plenumsbeschluss nötig. Und ich weiß nicht, ob der diese Woche noch kommt oder dann nach Weihnachten. Die Anerkennung Da habe ich nachher auch noch eine ganz lustige kleine Geschichte aus der Schatzkiste der Bundestagshistorie. Aber zunächst mal, wie gesagt, Petra Pau. Und es gab eine Debatte mit Abstimmung über ihren Posten oder über die Aufforderung, sie zum Rücktritt aufzufordern, natürlich von der AfD, die selber ja es nicht mal schafft, selbst einen Typen da ins Präsidium zu hieven.
Und wenn wir Typen sagen, dann gehen wir davon aus, dass es höchstwahrscheinlich ein Mann werden würde, wenn die wahrscheinlich, egal, erzähl weiter.
Ja, wobei diejenige, die bisher am nächsten dran am Nichtscheitern war, also nur ungefähr 30% zu wenig hatte, das war eine Frau, das war Marianne Harder-Kühnel, wahrscheinlich die am wenigsten radikale oder was auch immer, jedenfalls weit weg. Und die CDU und also die CDU-CSU hat dann auch einen eigenen Antrag noch dazu gepackt, der inhaltlich das Gleiche aussagte, und die beiden wurden abgestimmt. Die CDU war natürlich gegen den AfD-Antrag, für den eigenen und so weiter. Also wie gesagt, abgelehnt mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Linken, diese Aufforderung. Und es war auch sehr deutlich, dass die Petra Pau nicht zurücktreten wird. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wussten es nicht. Aber es war auch ganz interessant, während der Debatte saß sie also ganz hinten, als es um sie ging, und während andere sprachen und sie dann so, oder Philipp Amthor auch, hat sie dann auch auseinandergenommen, hat sich aus Solidarität dann noch die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu ihr gesellt, also in ihre Reihen.
Ach, ist ja süß.
Und auch noch ein, zwei andere von der SPD haben sich da sozusagen ganz nach hinten direkt neben sie gesetzt und sie eingerahmt. Das war ganz süß, ja. Um zu zeigen, dass sie eben erstens gute Arbeit macht und zweitens gewählt ist, bis zum Schluss, ja.
Ja. Apropos, jetzt ganz kurz, die CDU hat ja jetzt ihr neues, also die CDU hat ja jetzt im Prinzip schon ein Wahlprogramm, oder die Union, sagen wir mal, hat ja ein Wahlprogramm hingestellt, hat, also in so einer Motto, wir können morgen Neuwahlen machen, wir sind bereit. Markus Söder, hast du das gesehen? Markus Söder hat sich offiziell für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Hast du das mitgekriegt?
Nee, aber... Morgen,
ja, natürlich nicht so offiziell, aber ja. Er hat gesagt, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, und natürlich stehen wir jetzt hinter Friedrich Merz, wahrscheinlich, weil sie alle wissen, dass keine Neuwahlen kommen, aber so. Im Prinzip hat Markus Söder Friedrich Merz offiziell den Kanzlerkandidatenposten angetragen, und er kann ja nicht in 2 Jahren zurückrudern oder in einem Jahr, wenn die Kanzlerkandidaten aufgestellt haben.
Ja, je nachdem, also, wie der Zeitplan ist, ich vermute, die Union wird auch erst nach der Europawahl jemanden dann echt aufstellen, genau. Also in der zweiten Jahreshälfte.
Die Grünen auch vermutlich.
Ja, weshalb es dann sozusagen, falls die Bundestagswahl auf die Europawahl vorgezogen werden sollte, was sich die Union ja wünscht, dass dann der Posten noch nicht da wäre. Aber es ist natürlich vollkommener Quatsch. Also der Söder hat so oft betont, dass er es nicht machen will, dass es wirklich noch schwerer als beim letzten Mal ist. Und er weiß, er ist ja am CDU-Präsidium gescheitert. Das war ja eine ganz spannende Geschichte damals. Interessanter Spiegeltitel damals übrigens auch. Ein schöner Spiegeltitel, da wurde Armin Laschet, der ja dann nominiert wurde, gezeichnet als Gallier, der so vom Schild, auf dem Schild steht. Also hier, wie heißt denn der Chef der Gallier?
Majestix,
genau. Und fiel also fast runter und jeder zog ihn noch runter, und dann steht schon drüber, Häuptling wird so nix.
So, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, wir haben eigentlich andere Sachen zu besprechen, aber ein Kanzler Markus Söder wäre, glaube ich, nicht das Schlimmste, was wir in Deutschland kriegen könnten. Ich persönlich halt gar nichts von dem Typen.
Nee, der also ist natürlich extrem charakterlos. Also es ist ja...
Ja, aber ist er super als Kanzler.
Ja...
Also pass auf, Merz als Kanzler, Also der ist ja nicht nur Charakter, also Merz ist ja wirklich, allein die Vorstellung. Also dann lieber Söder, ehrlich gesagt, dann, weil Söder hat den großen Vorteil, Söder ist so schleimig, verbiegbar, populistisch, eingestellt auf ist mir alles scheißegal, ich mache nur alles, um an der Macht zu bleiben, dass ich mir vorstellen könnte, dass egal in welcher Konstellation, es wird ja wieder auf eine GroKo hinauslaufen, dass das was werden könnte.
Na gut, aber das, genau diese Mentalität hatten wir doch 16 Jahre. Die Merkel hat ja auch selbst keinen Inhalt gehabt und konnte deswegen umso glaubwürdiger alles andere machen. Auch oft das Gegenteil von dem, was sie gestern gesagt hat. Und das hat uns ja dahin geführt, wo wir sind, nämlich Reformstau, Investitionsstau.
Das wird unter Söder nicht passieren, dafür ist sein Ego zu groß. Die Merkel hat ja kein Ego.
Ja, aber
das war ja das, die war furchtbar uneitel, der war das scheißegal. Natürlich war, hat die auch eine gewisse Eitelkeit und ein Ego, sonst bleibst du die 16 Jahre Bundeskanzler. Aber die hat das nie nach außen getragen. Die Merkel, der Merkel war das alles scheißegal und das ist bei Söder nicht.
Nee, das schon, aber die Art, sich fremde Ideen anzueignen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sie ganz klar weiß, die Umfragen sind jetzt klar auf der und der Seite, dann bin ich jetzt zufällig auch auf der Seite und mache das und ziehe das aber dann auch durch. Ja, das ist dann vielleicht der Unterschied zu Söder, dass sie zum Beispiel am Atomausstieg bis zum Schluss festhielt und den auch noch argumentativ verteidigte. Oder halt
aber das ihre, war ja so ziemlich das Einzige.
Ja, oder halt ihre Grenzöffnung. Das war ja aber auch eher gesagt, mehr oder weniger so eine Art Ehrenrettung, weil sie ja nicht zugeben konnte, dass sie mit dem Auflassen der Grenzen dann doch einen kleinen Fehler gemacht hat.
Das weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich persönlich sah das ja auch immer auf der Bühne und das ist ja faktisch so, auch wenn es jetzt ein bisschen komplexer ist, hat sie wieder nichts gemacht, wie immer. Sie hat die ganze einfach aufgelassen. Ja, ich weiß, es gab so ein paar Punkte, wo man sagen könnte.
Ich lasse zu Hause auch immer alle Schranktüren auf und meine Freundin wird fast verrückt, aber ich könnte auch Bundeskanzler werden, ja.
Natürlich könntest du Bundeskanzler werden. Entschuldige bitte. Also ja, wer, wenn nicht du. Apropos Grüne. Glaubst du, die Grünen werden einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ja oder nein?
Ja, das werden sie.
Es ist, und wer wird's? Habeck?
Aus heutiger Sicht würde ich vermuten, ja. Das ist natürlich bei Habeck ein Riesen auf und ab. Und ich kann mich erinnern, vor der letzten Bundestagswahl haben führende Grüne gesagt, ja, also wir haben jetzt die Wahl zwischen Habeck und Baerbock. Mit Baerbock werden wir zwischen 15% und 20% liegen und mit Habeck werden wir zwischen 25% und 10% liegen. Also sozusagen die Schwankung ist größer. Ja. Dem ist mehr zuzutrauen und auch gleichzeitig weniger, weil er ja manchmal auch so ein bisschen sich mehr oder weniger blamiert. Aber ich
glaube, er ist halt Autor, er redet halt sehr gerne in Metaphern.
Ja, und also ich muss zugeben, ich bin ein sehr großer Habeck-Fan.
Das immer schon gewesen. Verständlich. Das ist verständlich.
Aber nicht das, wahrscheinlich der einzige Deutsche, der Habeck-Fan war, ohne, also nicht deswegen, weil er so geil aussieht, sondern einfach, weil er
ein
so.
Ein bisschen schon, Tillmann, ein bisschen schon.
Nee, muss ich wirklich zugeben, dass. nee. Das, dann lieber Friedrich Merz. Nein, also.
Okay. So. So, da waren wir aber gar nicht.
Da waren wir gar nicht, sondern wir waren irgendwo bei der Linksfraktion. Ich habe ein Beispiel versprochen aus der Bundestagsgeschichte von 1951. Du erinnerst dich, ein kleiner Seitenhieb, hast gerade nicht aufgepasst.
Doch, du hast jetzt das Jahr 1951 gesagt und hast gesagt, du erinnerst dich. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, natürlich erinnere ich mich.
Ja, okay, klar. Genau, und es gab die Kommunistische Partei Deutschlands, die hatte damals bei der ersten Bundestagswahl den Einzug in den Bundestag geschafft, da gab es noch andere Wahlregeln, hatte 15 Abgeordnete.
Wann ist die KPD verboten worden?
1956.
Ah, okay.
Aber da war sie schon lange nicht mehr im Bundestag, nur noch in wenigen Landesparlamenten. Aber jedenfalls, sie hatte 15 Leute und dann gab es natürlich Querelen. Es gibt ja immer, gab harte Auseinandersetzungen innerhalb der Partei. Die waren ja der verlängerte Arm der SED bzw. der KPdSU. Knallharte Moskauer sozusagen. Gab auch mal ein schönes Zitat von Herbert Wehner. Stimmt gar nicht. Es wird nur Wehner zugeschrieben, war aber von Strauß.
Ich erfasse das Gleiche.
Ein KPdler am Pult sich sehr stark echauffierte und Strauß rief, ruhig, Ivan.
Wow.
Also es ist weder von Wehner noch das Zitat, was oft kursiert, heißt Schnauze, Ivan, das ist tatsächlich nicht zu finden. Es heißt Ruhe, Ivan. Und diese Ivane haben sich eben einen rausgeguckt, den sie aus der Fraktion gemobbt haben, beziehungsweise haben den, wie es damals üblich war, entführen lassen in die DDR. Also das ist mit ihm passiert, Kurt Müller hieß der. Er war eben missliebig, war eben nicht auf Moskauer Linie und dann hat man den entführt. Das ist Anfang, Mitte der 50er Jahre gelegentlich passiert, unter anderem auch mit dem späteren Verfassungsschutzchef. Jedenfalls, und die KPD hat und dann haben sie den in Ostberlin genötigt, einen Mandatsverzicht zu unterschreiben, damit sozusagen jemand anders, jemand Linientreues, nachrücken konnte in die Fraktion. Und der Bundestag hat das natürlich nicht anerkannt. Das Plenum hat dann dagegen gestimmt, dem sein Mandat abzuerkennen, sondern der hat gesagt, der ist weiter hier Mitglied, auch wenn er nicht da sein kann. Die KPD hatte den aber bereits während seiner Abwesenheit ausgeschlossen. Da waren sie nur noch 14. Und dann hat der Bundestag wahrscheinlich auch nicht zufällig dann im Dezember 51 die, weil es eben ganz viele Kleingruppen gab und so, hat er gesagt, so, das regeln wir jetzt. Und eine Gruppe hat aus 15 Leuten zu bestehen. Und die
KPD hat gesagt,
wir sind auch eine Gruppe. Und der Bundestag hat gesagt, nein, ihr seid keine Gruppe. Und das war also, diese 15 sind seitdem, das war ja dann nochmal Anfang der 90er relevant, eine Richtgröße, wobei sogar die Bündnisgrünen oder Bündnis 90 damals, also der Ostteil der Grünen, mit 8 Leuten schon eine Gruppe war. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Plenum beide Linken oder Links und die Linken und die Linksrechten quasi als Gruppen anerkennt.
Wo sitzen die?
Das muss man auch alles klären. Die Sitzordnung ist auch, also vor allem erstmal Sache des Ältestenrats oder des Präsidiums und dann gegebenenfalls auch Plenumsbeschluss. Aber das, ich glaube, das also wissen die alle selber noch nicht.
Eigentlich müsste man die ja quasi, man müsste die quasi hinter das Präsidium setzen.
Ja, oder raus.
Ja, also so von der, rein von der Hufeisentheorie her.
In die Spree, wie wär's?
So.
So, also das bleibt offen, da warten wir noch drauf. Dann gibt es den Nachtrag Wort des Jahres. Krisenmodus hatten wir beide nicht drauf getippt. Wir haben irgendwas mit Krise, natürlich, klar.
Ja.
Aber
warst du auch so gelangweilt?
Ja.
Wieso ist das Wort des Jahres? Wir haben, ich weiß nicht, kannst du spontan aus dem Kopf irgendein Jahr sagen, in dem wir keine Krise hatten?
Naja, ich kann mich schon erinnern an Zeiten, die ruhiger waren oder die nicht im Krisenmodus waren. Also ganz ehrlich, also die Schröder-Jahre waren für mich nicht, da war zwar diese Arbeitsmarktkrise, dann war 11. September, aber für mich war das alles irgendwie lösbar. Und dann ging es plötzlich los mit dieser EU-Verfassung, die sollte ja entstehen und die wurde dann plötzlich abgelehnt in Frankreich und den Niederlanden durch Referenden. Und ab da, zufällig auch, ab dem Amtsantritt von Angela Merkel 2005, war für mich dann, also vor allem auf EU-Ebene ja die ganze Zeit, also da kam man zum ersten Mal nicht weiter und musste einen Schritt zurücknehmen von dem, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Und dann kam noch die Finanzkrise und dann diese ständige EU-Gipfel, Euro-Gipfel, Rettungs-so- und so-Maßnahmen.
Also wir können uns aber darauf einigen, dass wir seit ungefähr knapp 20 Jahren im permanenten Krisenmodus sind.
Ich würde das so ansetzen, ja.
Ja, genau.
Und
entschuldige bitte, auch unter Schröder, ich meine, das hast du ja, aber da habe ich ja schon quasi bewusst mich auch für Politik und wir haben ja 2003 angefangen mit Kabarett, das war ja noch unter Schröder und auch vorher schon. Auch da war ständig Krise, zumindest bei uns im Osten. Weil hohe Arbeitslosenzahlen, Wirtschaft am
Boden. Genau, aber das ist dann irgendwie für mich eine andere Art von Krise. Also nicht eine politische Krise, sondern Arbeitslosigkeit gab es immer, außer heute, wo man sich vielleicht zurückwünscht. Ja. Das würde ich nicht drunter fassen unter diesem Krisenmodus, weil die Arbeitslosigkeit ist, die wird halt verwaltet und da wird eben hin und her geschaut. Klar, die Wiedervereinigung hat natürlich eine Menge dann aufgebracht an Arbeitslosigkeit. Dazu kam dann der Reformstau unter dem späten Kohl. Das ist natürlich alles, also es gibt ja immer, sagen wir mal, es gibt immer zu tun für eine Regierung. Aber man muss ja jetzt überlegen, was definiert eine Krise oder wo kommt die her? Und dann, was ja dann noch dazu kam und warum die heutige Welt noch absurder ist als eben vor 20 Jahren, kam ja diese Fake News Krise dazu oder überhaupt die Krise dessen, dass man sich nicht mehr auf der gleichen Ebene mit dem Gegenüber befindet, auf der gleichen Wahrheitsebene. Und manche sagen, das fing an mit Trump oder mit dem Brexit-Referendum 2016. Ich behaupte, das fing tatsächlich an, und ich habe da auch noch selber gute Erinnerungen dran, an diese ukrainische Revolution 2014 mit dem, was dann kam mit dem Überfall auf die Krim und auf die Ostukraine, weil nämlich ab da auch wirklich viele im eigenen linken Umfeld oder auch im Kabarett leider auch plötzlich eingestiegen sind auf diese Lügenerzählungen, die sie ja teilweise bis heute aufrechterhalten, die trotzdem nicht wahrer werden. Also, dass eben die Amis alles steuern und so weiter. Das war ja früher alles nicht so relevant, ob die Amis irgendwas steuern.
Naja, im Kabarett schon.
Ja, gut, zum Thema 11. September gab es, aber da stimmt es zumindest in Teilen, dass zumindest die Amerikaner Bin Laden aufgerüstet haben.
Genau.
Also das stimmt zwar, aber das, also tatsächlich beim Thema Russland und USA, da stimmte ja nichts von diesen Lügen.
Naja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das war schwierig. Also wenn man da kurz mal nachschaut, gehen wir mal wieder ins Kabarettistische rein. Das war ja der große Durchbruch von Volker Pispers. Der ja wahrscheinlich, ich kenne niemanden, zumindest aus der Szene, der Volker Pispers nicht mag. Inzwischen ist auch ein bisschen diskussionswürdig. Na gut, er steht jetzt seit 7 Jahren nicht mehr auf der Bühne, was ich schade finde. Andererseits bin ich ganz froh drum, dass Pispers jetzt nichts dazu sagt.
Ich habe mal, erfahren von einem Kollegen, irgendwie anscheinend, er hat mal auf der Bühne, als Bernd Lucke noch aktiv war, als AfD-Vorsitzender, hat er einmal aus Versehen Tillmann Lucke gesagt.
Ach, ist ja süß.
Und über den dann gelästert, wie schlimm der sei.
Oh, aber das ist ja schon eine Ehre, oder?
Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht wann. Wahrscheinlich weiß er es auch nicht mehr. Also da kann ich mir jetzt nichts von kaufen.
Aber kennt ihr dich?
Doch, ja.
Okay. Habt ihr noch mal gesehen? Also, okay, also bewusst sozusagen, also der hat dann schon Freudsch dich gemeint.
Freudsch würde ja irgendwie bedeuten, dass es eine Bedeutung hätte, aber...
Ja, egal. Aber jetzt nochmal zum Thema. So, und Pispers ist ja ein großer Durchbruch, war ja Anfang der 2000er. Ich meine, der Kollege Johansen, mit dem ich jetzt zusammen noch ein Duo-Programm im Kabarett mache, der kannte Pispers ja noch aus den 80ern. Der hat Pispers ja vor 20 Leuten in Hannover, da im Theater am Küchengarten oder irgendwo spielen sehen und sagt, das war eine einzige Katastrophe.
Weil der auch so scheiße aussah mit diesem Sweatshirt, das so runterhing so. Und dieser Bart und dieses irgendwie, so ein hingestelltes Männlein.
So, und dann kam aber halt das Ding, dass keiner so gut auf der Bühne, zumindest auf der Kabarettbühne, die Anschläge und die Hintergründe und diesen ganzen Scheiß, also der Satz war, Gerhard Schröder, damals ja noch Kanzler, verlangt von uns jetzt keinen oberflächlichen Anti-Amerikanismus. Und er sagte, ja, aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ja. Und dann geht's los. Und das wurde ja dann immer mehr, das war nachher fast eine Stunde. Abrechnung mit dem 11. September, Abrechnung mit den Vereinigten Staaten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. So berühmte Sätze wie, was hat der liebe Gott sich dabei gedacht, unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln und so. Und das war frei von Verschwörungstheorien, das muss man wirklich sagen.
Und der Einstieg in die Nummer war auch sehr, sehr intelligent. Der hat gesagt, also können Sie sich noch an den 11. September erinnern, das war ein Dienstag. Genau. Ganz schlimmer Tag. Und dann hat er über den 11. September 1973 geredet.
Ermordung von Salvador Allende, genau.
Genau. Nee, nicht Ermordung, sondern...
Absetzung, genau.
Also Selbstmord.
Was ich damit sagen will, da war das noch okay. Und ich konnte fast alles teilen, weil er ist... Pispers ist ja auch sehr links. Also der ist linker als ich. Und ich halte mich schon für sehr weit links. Aber ist wirklich sehr links. Und darum bin ich halt auch froh, dass er zu den ganzen Corona-Geschichten und gerade jetzt Ukraine und so,
und aber
dass er sich dazu nicht mehr äußert.
Aber dieser ehrliche Satz, mein Anti-Amerikanismus ist gar nicht plump, das sagt ja eigentlich auch schon viele. Natürlich ist es ein witziger Satz, wie er ihn sagt, aber er ist ja schon problematisch, weil das heißt ja, so, was ich jetzt sage, ist... sozusagen durch meine Prämisse, die ich nicht in Frage stelle, geprägt.
Genau.
Und aber das ist es ja bei vielen. Ja, schon. Genau. Und ich wollte nur sagen, also dieses zu dieser ständigen Finanz- und politischen, also Strukturenkrise auch. Also die EU ist ja wirklich eine Katastrophe im heutigen Zustand. Dazu kam dann eben auch noch diese Lügenkrise durch Putin und durch diese ganzen Entwicklungen, die dann auch noch Nachahmer fanden. Also früher, die früheren Rechtspopulisten wie Haider oder Berlusconi, die kamen ja ohne große Lügen aus, sondern gerade Berlusconi, seine Bunker-Bunker-Partys, das ist ja ein schöner Lebensstil, den will man nachahmen, den wählt man. Oder Jörg Haider war auch ein Party-Löwe und so. Manchmal ein bisschen zu viel getrunken anscheinend, bis zum Schluss. Das waren aber ja noch Leute, die halt nicht weiß nicht, wie die reagiert hätten, wenn es eine Corona-Krise gegeben hätte oder so. Die haben mit den politischen Fakten, die es gab, operiert und ihre Meinung dazu gebildet.
Naja, ich hab da jetzt auch neulich drüber nachgedacht. Aber wirklich los, also das Problem ist, dass dieser das Narrativ oder einfach Dinge zu behaupten, und du kommst damit durch, weil die Leute, die sagen, das ist falsch, also das ging mit Trump los. Das offiziell.
Naja, rein und zwar chronologisch im sogar mit Boris Johnson, weil der ja ein paar Monate früher dran war, also, 2016.
Ja, aber es ging ja schon im Wahlkampf los von Trump. Also es ging ja im Prinzip 2015 schon los.
Ja, stimmt.
Und letztendlich, und da ist dann die AfD aufgesprungen. Weil die AfD war ja bis 2015 nichts wert. Das war ja einfach eine Altherrenpartei, die gegen den Euro waren und gegen die Griechen. Ja. Und dann ging das aber mit Trump los. Und diese Fake News, dass er sich und einfach Quatsch als Wahrheit behauptete. Mhm. Und auf einmal stellten alle fest, oh, guck mal, das geht.
Ja, ja, es gab ja auch, also von Boris Johnson gab es ja die auch diese, wie er zugegeben hat, warum er zum Beispiel, es gab ein Interview, wo er gefragt wurde, was machen Sie gern? Ich bemale gern Busse, also so kleine, was weiß ich, irgendwie Modellbusse, irgendwas. So ein Unsinn natürlich, aber was wurde dann hinterher von allen Leuten gemacht? Sie haben gegoogelt Johnson und Bus. Und der Algorithmus hat dann plötzlich diesen berühmten Bus, wo drauf stand, die nationale Gesundheitsversorgung kriegt so und so viel Milliarden durch den Brexit. Und sozusagen diese Platzierung von Lügen, die aber dann so, die jeder sich fast wörtlich einbrennt ins Gedächtnis und plötzlich sind sie wahr.
Ja, das ist halt das Problem. Wenn man eine Scheiße oft genug wiederholt, dann wird es halt irgendwann zu Champagner.
Ja. Übrigens, einer der Hauptschuldige am Brexit ist ja gar nicht Johnson, sondern David Cameron. Und der
ist der Hauptschuldige.
Genau. Nee, Cameron, der hat ja überhaupt das Referendum erst angesetzt. Ja,
das ist der Hauptschuldige, David Cameron. Und Johnson ist bloß ein Trittbrettfahrer.
Ja, der hat ja auch sich erst spät entschieden, ob er für oder gegen den Brexit ist.
Also Johnson ist für mich...
Der ist im Grunde Markus Söder in Reinform, nur mit einer scheißeren Frisur.
Nein, ich möchte Johnson, also weil Johnson ja auch wegen der Optik gerne mit Trump verglichen wird, aber Johnson und Trump, das sind für mich Welten.
Ja, intellektuell bestimmt, aber ansonsten von der Gewissenlosigkeit natürlich, das braucht man, man muss sich ja sein Gewissen schon operativ entfernen lassen, wenn man so werden will. Ja, jedenfalls, David Cameron ist ja jetzt wieder oben auf als Außenminister, hatten wir drüber gesprochen. Und es ist ja so, kleiner Funfact noch am Rande, als britisches Kabinettsmitglied muss man ja im Unterhaus oder im Parlament sitzen. Die allermeisten,
das ist ja in Deutschland nicht so, ne?
Genau, die allermeisten Minister sitzen im Unterhaus und dann hieß es ja, der ist ja schon längst in Rente, was machen wir jetzt mit dem? Und dann wurde der zum Lord ernannt. Stell dir das mal vor. Der sitzt jetzt einfach im Oberhaus, weil ins Unterhaus kann man den ja nicht einfach so ernennen. Da braucht es eine Nachwahl. Meistens ist es so, wenn man eine Nachwahl hat, dann wird, es ist auch scheißegal wo, also wenn jemand quasi aus dem Parlament rausgeht oder stirbt, dann kommt da eine Nachwahl und dann setzt man da den hin, den man unbedingt jetzt im Parlament braucht. Aber auch das hätte Wochen oder Monate gedauert. Dann
haben sie gesagt, natürlich.
Nee, also jetzt ist er einfach Lord und im Lords, das ist
Wer darf denn das?
Eigentlich der Premierminister, der schlägt es dem König vor und der macht es dann offiziell.
Also das muss der König machen?
Muss er machen, ja. Und der ist jetzt Lord of, da wird sich dann eine Lordschaft, also eine Baronetcy wird sich dann ausgedacht, irgendein Landkreis oder so. Und das ist ja wirklich, dagegen ist ja der Bundestag eine Telefonzelle, also gegen diese Größe des britischen Oberhauses.
Echt jetzt?
Ja.
Du bist da auf Lebenszeit drin, ne?
Genau, also früher war es ja vererblich, das ist heute nicht mehr so. Deswegen wird ja auch jeder Depp immer ernannt. Also das war ja früher weniger. Früher gab es weniger Lords, die neu kamen. Und heute, also gerade vor allem der, also dieser Zerstörer. Naja, so ist es halt.
Ach Gott, naja, ich weiß nicht, der Zerstörer ist für mich James Cameron, Punkt.
Nee, den meine ich ja. Der sitzt jetzt im Oberhaus.
Ach so.
Nee, James Cameron hat ja Herr der Ringe gedreht.
Ja, natürlich, David Cameron. Ist ja jetzt auch scheißegal. Worum es mir jetzt eigentlich geht, und das ist ja das Krasse, dass dieses Oberhaus, also sag mal so, wenn die irgendwann die Monarchie abschaffen, müssen die auch das Oberhaus abschaffen. Ne? Das Oberhaus hat ja keinen Sinn. Während der Senat zum Beispiel in Staaten, oder gut, der Bundesrat ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber der Senat in Staaten wenigstens noch irgendwie den Föderalismus repräsentiert, was ja eigentlich auch nicht stimmt, weil Kalifornien hat genauso zwei Sitze wie zum Beispiel, weiß nicht, Wyoming. Und da leben ja nur drei Wölfe und ein Schakal. So. Ist ja dieses Oberhaus völlig überflüssig. Das sagt ja nichts aus, dieses Oberhaus.
Ja, und natürlich, die politische Mehrheit ist dort natürlich konservativ, weil es ja erstens erstens haben die Konservativen in den letzten Jahrzehnten meistens regiert und dadurch hat man auch verdiente Politiker, die man dann auch da hinsetzen will. Margaret Thatcher zum Beispiel saß auch drin. Und auf der anderen Seite natürlich der ganze Lebensstil von diesen Snobs ist natürlich auch konservativ. Klar, aber es ist nicht gesagt, weil die Großbritannien hat ja keine Verfassung und deswegen ist es schwer, sowas dann auch mal, also es war sowieso schon schwer, das zu reformieren, dass das nicht mehr erblich ist. In Bayern gab es ja auch mal einen Senat, da saßen, also bis 2000, saßen einfach irgendwelche Vertreter des gesellschaftlichen Lebens, natürlich vor allem Kirchen, aber auch Gewerkschaften oder irgendwelche Arbeitgeberverbände und so, oder Berufsverbände, die saßen alle in diesem bayerischen Senat und dabei ist Bayern ja auch immer schon ein Freistaat gewesen. Also man kann so eine Showveranstaltung, die einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für irgendwelche Honorationen ist, die kann man sich schon irgendwie leisten, wenn man das möchte.
Ja gut, aber ich will jetzt nicht über das politische System in Großbritannien reden. Weißt du eigentlich, wie wir darauf hingekommen sind? Vom Wort des Jahres Krisenmodus.
Ja.
Das war der Ursprung. Darüber wollten wir eigentlich, das wollten wir nur kurz erwähnen.
Da haben wir jetzt doch geschafft, viel drüber zu 20 sagen.
20 Minuten.
Ist doch gut.
So, schön.
Ich habe noch eine kleine Geschichte auch wieder aus Berlin, aus dem Panoptikum Deutschlands. Und zwar die Berliner Grünen.
Ja, wo du ja Mitglied bist.
Zum Glück wissen die das nicht.
So.
Also es ist ein Wahnsinn. Also es gab letzten Samstag einen Landesparteitag, der abgebrochen wurde, weil die zweite Vorsitzende nicht gewählt werden konnte. Es gibt also einen starken linken Flügel. Eigentlich ist ganz Berlin der linke Flügel. Und trotzdem muss dann vom rechten Flügel, also der linke Vorsitzende ist gewählt worden. Und dann gab es eben vom rechten Flügel 3 Wahlgänge und die Kandidatin ist gescheitert. So, jetzt kam gestern Mittwoch die Fortsetzung. Bei so einem Stadtstaat kann man ja einfach dann die Leute wieder ranholen. Wir müssen ja nicht groß übernachten irgendwo zur Fortsetzung des Parteitags. Und da wurde dann Nina Starr zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Und jetzt gibt es aber in Berlin noch die Regelung aus dem Pleistozän, also aus den 80er Jahren der Grünen, dass man sagt, Amt und Mandat muss unbedingt getrennt sein. Also da wird ja die Politik unbedingt besser, wenn man jetzt sagt, unsere Vorsitzenden dürfen nicht in einem Parlament sitzen, weder im Bundestag noch im Abgeordnetenhaus, und müssen irgendwie mit dem Hungerlohn, den man da als Vorsitzende fast ehrenamtlich kriegt, gute Politik machen. So, das ist also in Berlin heißt, der gesamte Vorstand darf nicht in einem Parlament sitzen. In der Bundespartei ist es ja seit ungefähr 20 Jahren gelockert. Das gab auch die haben sich jahrelang nur mit diesem Thema befasst, dass man also die 6 Vorstandsmitglieder nicht in den Parlament schicken darf. Und jetzt inzwischen seit 20 Jahren dürfen 2 von diesen 6 in einem Parlament sitzen. Sind meistens auch jetzt sind die zwei Vorsitzenden. Die Berlin eben, genau. Wie gesagt, haben sie es noch nicht gemacht, weil die alle ja so idealistisch sind und so. Und jetzt ist es aber so, diese Nina Starr ist aber Bundestagsmitglied. Aber man hat wirklich niemand anderen gefunden. Und jetzt ist die Überlegung, das sagen die auch ganz offen, gibt ja am 11. Februar die Nachwahl in Berlin. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie genau die, weil die nämlich den letzten Sitz der Grünen in diesem Landesverband ergattert hat, dass die rausfliegt. Und dann sagt sie, oder dann sagen die, ja, dann wäre doch alles in Ordnung. Und wenn nicht, dann können wir immer noch schauen, dann können wir sie im nächsten Jahr nochmal abwählen oder so. Aber sie, also ich meine, für sie selber ist es ja optimal, weil Glück im Unglück, ja. Aber dass man schon mit so einer Niederlage rechnet. Es ist ja so, dass die Nachwahl natürlich, da werden ja die Ergebnisse annulliert in diesen paar Wahlkreisen, ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel des gesamten, also von ganz Berlin. Und dann müssen die Parteien ja, um dieses Ergebnis zu wiederholen, müssen ja ungefähr die Stimmenzahl wieder kriegen, die sie damals hatten. Und bei den Grünen ist es ja sehr wahrscheinlich, dass sie weniger kriegen.
Bloß mal so, ist es theoretisch, es ist praktisch unmöglich, aber es ist theoretisch möglich, dass Gysi und Lötsch, wer hatte das zweite Direktmandat in Berlin? Mhm. Die Pau, ne? Ne, die Lötsch oder die Pau?
Die Lötsch.
Gut. Dass die ihre Direktmandate verlieren?
Nee, das habe ich, glaube ich, vor ein paar
Wochen schon ausgerechnet. Das ist unwahrscheinlich, aber ist es die?
Ich habe mich da korrigiert, eine der vielen Korrekturen. Es ist rechnerisch tatsächlich unmöglich, weil der Vorsprung so groß ist. Und dazu kommt noch, die 2 Wahlkreise von Gysi und Lötsch sind die am wenigsten schlechten. Da gibt es also nur ganz wenige Wahllokale, die schlecht gearbeitet haben. Da wird also fast nichts
schade. Aber das fände ich ja echt witzig. Das fände ich echt witzig, wenn die ihre Direktmandate verlieren würden, würde ja alles, was unter dem Motto Linkspartei damals überhaupt im Bundestag gekommen ist, ja komplett rausfliegen. Auch die Wagenknecht. Und genau. Das wäre lustig.
Das wäre lustig. Klar, solche Spitzfindigkeiten, also sehr witzig, aber es ist diese Nachwahl in Berlin wird spannend genug, weil, ich habe mir das mal angeschaut, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass sich die Zusammensetzung des Parlaments leicht verändert. Es geht ja immer darum, welche Partei braucht jetzt noch ein paar Stimmen, um das nächste Mandat zu kriegen, oder welche kann ein paar verlieren und verliert dann auch ein Mandat. Manchmal ist es auch so, dass ein Mandat von dem, in dem Fall Berliner Landesverband, in einen anderen Landesverband wandert, obwohl dort gar nicht nachgewählt wird, aber sozusagen die Unterverteilung, also innerhalb der Partei, ändert sich dann. Und also es ist sehr wahrscheinlich, dass die CDU in Berlin ein Mandat dazugewinnt, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die AfD allerdings in Sachsen ein Mandat dazugewinnt, nicht die in Berlin, weil diese beiden Parteien ja höchstwahrscheinlich besser abschneiden werden als vorher. Ansonsten wird noch dieses grüne Mandat vermutlich das wird nicht weg sein, sondern es wird nach Nordrhein-Westfalen wandern. Also der alte Gag, dein Mandat ist weg, das hat nur jemand anders.
Genau.
Ist nicht weg, das hat nur jemand anders.
Da musst du doch eigentlich nur schnell umziehen.
Musst du umziehen, genau.
Genau.
So, das ist natürlich vorher nicht genau vorherzusagen. Es ist nur in dem Fall tatsächlich, also es geht ja darum, die CSU bestimmt ja die Größe des Bundestages dadurch, dass sie ja abzüglich der drei unausgeglichenen Überhangmandate trotzdem noch so viel Überhangmandate hat, dass alle anderen da durch den Ausgleich locker mit reinpassen. Und deswegen sind die CSU-Zahl ist ja als einzige Partei im Bundestag nicht von dieser Nachwahl betroffen, sodass man auf die Stimme genau sagen kann, wie viel eine Partei jetzt bräuchte, dazu gewinnen müsste. Das ist jetzt ein Zufall, dass man das so genau sagen kann.
Ja, ja.
Damit möchte ich dich jetzt nicht langweilen. So.
Genau. Wie viele Überhangmandate hat die CSU?
Das weiß ich nicht gerade aus dem Kopf, aber drei davon sind, also 45 mit 42 wird gerechnet quasi bei dem Ausgleich, weil drei unausgeglichen bleiben dürfen.
Und wie viel ständen ihr laut Zweitstimmenergebnis zu?
Unter 40, also weit unter
40. Ja, deswegen, also es sind ja gar nicht so viele Überhangmandate, oder?
Doch, also das muss man... Wenn du es jetzt genau wissen willst.
Nö, was haben sie gekriegt? 5,2% bei der letzten Wahl, ne? Die CSU bundesweit. So, also Stünden, ist ja ähnlich wie die Linkspartei. Die hatten wie viel Abgeordnete?
Also ich habe es jetzt hier mal rausgesucht. Also es sind 11 Überhangmandate.
Doch so viel, ja?
Genau. Aber also die baden-württembergische CDU hat sogar 12, also die sind sogar noch ärger. Wobei, wie gesagt, die liegen ja in dem Ausgleich drin, deswegen ist das gut. Egal. Also es gibt insgesamt 34 und dann ja über 100 Ausgleichsmandate. So,
logischerweise.
Wir reden, glaube ich, viel zu oft über das deutsche Wahlrecht.
Ach so, ist ja ein spannendes Thema, zumindest für uns, aber deswegen haben wir auch plus 12 Hörer. Aber ist ja auch völlig okay, HörerInnen, Entschuldigung.
Gut. So, und dann habe ich noch ein kleines Schmankerl. Also erstens mal auch Thema Berlin. Heute soll im Abgeordnetenhaus in Berlin eine Wahlrechtsänderung beschlossen werden, Wahlrecht ab 16. Das wäre also das siebte Bundesland. Und das ist auch ziemlich sicher, dass es durchgeht mit Zweidrittelmehrheit, weil sowohl die Koalition, nämlich CDU und SPD, die haben sich darauf geeinigt, als auch die Opposition aus Linkspartei und Grünen sind dafür. Anscheinend geht ja jetzt trotzdem eine Krankheitswelle um, sodass inoffiziell gesagt wurde, es sollen bitte alle Abgeordneten trotzdem kommen, weil man ja wirklich diese Zweidrittelmehrheit braucht. Zweitens, und das ist auch wieder typisch Berlin, wir gönnen uns einen temporären neuen Feiertag mit der Ausrede, in einem der nächsten Jahre ist ja der Frauentag wieder mal ein Sonntag und der ist ja bei uns auch Feiertag und das geht nicht und jetzt müssen wir den 8. Mai 2025, also 80. Jahrestag des Kriegsendes, das dürfen wir jetzt frei machen. Also damit beschäftigt sich Berlin, das können wir gut.
Feiertage.
Genau.
Geht halt um Freimachen.
Ja, und aber auch immer mit dem Argument, oh, der böse Kalender, der will uns was Böses.
Genau.
Und deswegen müssen wir den jetzt austricksen und so. Uns da noch was einen Tag erschleichen.
So.
Und eine kleine Sache aus dem Nachbarland Schweiz habe ich noch. Da ist gestern die Bundespräsidentin gewählt worden. Und wie heißt die?
Von wem? Von wem?
Von der Vereinigten, wie heißt es?
Also nicht vom Volk.
Genau, also vom Parlament, Ständerat und Nationalrat zusammen. Gut,
also ähnlich wie in Deutschland.
Ja, so ähnlich, ziemlich ähnlich. Nur, dass man die beiden Kammern einfach so zusammenschüttet und nicht noch irgendwas verrechnet. Und wie heißt man in der Schweiz, wenn man als Frau, wenn man eine Frau ist, oder Nomen est Omen, Viola am Herd.
Oh Gott, echt jetzt?
Ja.
Ist das Wesen ein Wort am Herd oder ist
ja,
das wirklich
nee,
am
das ist,
Herd?
Sie ist nicht adlig, sondern sie ist nur am Herd, ja.
Ah ja, am Herd. Also am Ort wahrscheinlich, was weiß ich. Am Herd, schön, schön. Und die ist jetzt Bundespräsidentin.
Genau.
Süß.
So, mit diesen
das heißt, unser nächster Bundespräsident heißt dann mit dem Sack, oder was?
Genau, bei uns muss es ja immer ein Mann sein, laut Verfassung.
Logischerweise.
Ja, und eine Frau muss aber immer dann aufgestellt werden, wenn sie keine Chance hat. So ist die Regel. Ja,
darum geht's, natürlich. Aber es war bis jetzt eigentlich nur Gesine Schwan, oder? Oder gab es noch eine?
Es waren lauter Frauen. Das war.
Stimmt, denn da war noch Dagmar Szczepanski, die hatte ja auch keine Chance damals gegen Johannes Rau. Das muss man aber erstmal, das ist ja. Also, gegen Johannes Rau. So, wer war noch? Nee, gab es noch eine Bundespräsidentin-Kandidaten?
Ja, klar, von der FDP Hildegard Hamm-Brücher gegen Roman Herzog.
Okay.
Und dann gab es von der Linkspartei gab es einmal nämlich die Beate Glasfeld. Aber die hat natürlich weniger Chancen, als wenn die SPD jemand aufstellt. Doch, gelegentlich schon, aber.
Aber also, ja, also es bleibt ja immer nur Gesine Schwan, weil das war ja, das wusste ja immer, die SPD sagt, wir haben keine Chance. Gesine, kommst du mal.
Aber ja, gut, deren Kandidatur wurde ja fast gerichtlich verboten, weil in ihrer Frisur 2 bis 3 bedrohte Vogelarten nisten.
So. Und dann kam aber Ursula von der Leyen und dann haben sie gesagt, okay. Ja.
Okay.
Ja.
Ja, aber ich habe mich immer gefreut, dass Evelyn Hamann dann doch noch irgendwie was zu tun hatte.
So.
Und sich als Gesine Schwan verkleidet hat.
Was heißt verkleidet? Muss ja nicht viel machen. So, Tillmann,
so, jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde. Das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Dann vermutlich die letzte reguläre, aber wir machen natürlich dann auch noch Special-Rückblicksfolgen.
Für das neue Jahr.
Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss.